Willkommen zu einer neuen Folge von Just Wirtschaft, dem Podcast der jungen Wirtschaft Tirol. Heute sprechen wir über Unternehmertum, Innovation und ein Thema, über das noch viel zu selten offen gesprochen wird, nämlich das Scheitern. Unser Gast ist heute Martin Granik. Er hat mit Monkey eines der bekanntesten Tiroler Fintech-Startups aufgebaut und mit seiner Idee Menschen zu einem bewussteren Umgang mit Geld motiviert. Nach mehreren Finanzierungsrunden und internationalem Wachstum musste Monkey aber schließlich Insolvenz anmelden. Heute sprechen wir darüber, was Unternehmer aus Rückschlägen lernen können und warum Österreich beim Thema Fehlerkultur noch Nachholbedarf hat. Schön, dass du da bist, Martin.
Hi, hallo, schön, dass ich bei euch sein darf.
Martin, bevor du gegründet hast, warst du in großen Unternehmen tätig. Wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass du gesagt hast, ich mache mein eigenes Ding?
Ja, ich war vor Monkey 15 Jahre lang im Großkonzern und dort aber alle 2-3 Jahre hat es dort üblicherweise Umstrukturierungen gegeben und hatte dann die Möglichkeit, so alle 2-3 Jahre wirklich was anderes zu machen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Von dem her war das in dieser Zeit nie wirklich langweilig und hat sich immer wieder wie ein anderes Unternehmen angefühlt. Habe aber in der Zeit immer schon nebenher so das ein oder andere Projekt gehabt, wo ich einfach selber was probiert habe. Das heißt so, das Unternehmerische war eigentlich von Anfang an immer schon da, auch schon, wo ich damals in der Schule war, habe ich ein paar Dinge gemacht. Und in meiner letzten Position im Großkonzern war ich ja auch für das Thema Innovation verantwortlich und dort eben auch habe da dürfen, Ventures am Rande des Unternehmens zu bauen. Das heißt, habe dort die Möglichkeit gehabt, mit einem Fuß schon so in die Startup-Welt sozusagen reinzugehen, aber noch aus dem Konzern raus. Und 2018 war dann eben wieder eine große Umstrukturierung. Es ist wieder darum gegangen, sich vor das Team zu stellen, neue Strategie. Und bei diesem Mal habe ich hinter der Strategie einfach nicht mehr stehen können. Das heißt, ich war irgendwie müde, mich vor ein Team zu stellen und etwas zu präsentieren und dahinter zu stehen, wo ich nicht mehr das ganze Herzblut drinnen gehabt habe. Und habe zu der Zeit dann mit einem Freund, kann ich mich noch erinnern, haben uns in einer Bar getroffen und haben so ein bisschen drüber geschimpft, wie das da so wieder jetzt passiert. Und haben dann so die Idee gehabt, eigentlich müssten wir zusammen mal was probieren, oder? Und haben dann, sozusagen long story short, wir haben dann angefangen im Konzern einfach auch unsere, also zu äußern, dass wir hinter der Strategie nicht mehr stehen und sind immer unangenehmer geworden, auch wenn es darum gegangen ist, Dinge zu hinterfragen. Und dann führt es halt so oft zu einer Situation wie häufig im Konzern. Man einigt sich, dass es einfach nicht mehr passt. Und der Christian und ich, wir haben dann gesagt, okay, das nehmen wir jetzt als Chance. Wir geben uns jetzt so 3-4 Monate Zeit und entscheiden dann, was wir gemeinsam machen. Und sind es dann so angegangen, dass wir gesagt haben, wir brainstormen jetzt mal mehrere Ideen. Aus diesen Ideen wählen wir 3 aus. Für diese 3 Ideen bauen wir so kleine Click-Dummies, sprechen schon mal mit Leuten. Und dann gehen wir nach Berlin, sperren uns da eine Woche irgendwo ein in einer Wohnung. Und dann entscheiden wir, für welche Idee wir dann wirklich gehen. Und das haben wir dann wirklich so gemacht. Das heißt, wir haben dann 3 Ideen im Detail ausgeweitet, sind nach Berlin gegangen, haben uns dort so eine Kellerwohnung gemietet, wo an jedem Raum für eine andere Idee die Post-its geklebt sind, sind am Abend dann zu jedem Meetup gegangen, das halt zu der Zeit gerade irgendwie gelaufen ist und haben dort über, also mit Gott und der Welt über diese Ideen gesprochen, einfach um Datenpunkte zu sammeln und haben uns dann am 2. oder 3. Tag dann entschieden, die Idee umzusetzen, die dann am Ende Monkey geheißen hat und haben dann die restliche Zeit dafür verwendet, das einfach schon mal zu planen und zu schauen, wie wir das angehen. Sind in den Copyshop gegangen, haben uns schon erst das T-Shirt und Tasse drucken lassen mit Monkey drauf. Einfach um symbolisch, wenn wir aus Berlin zurückkommen, was zu haben, damit das Momentum nicht verloren geht. Und ja, und dann haben wir angefangen, an Monkey zu arbeiten.
Was war die Vision hinter Monkey?
Die Vision hinter Monkey war, dass wir wollten Millionen Menschen dabei helfen, Ziele zu erreichen, ohne dafür Schulden machen zu müssen. Und Ziele, unter anderem auch Konsumziele, das heißt ihren Urlaub, das Fahrrad für das Kind, das nächste Smartphone, was immer auch wichtig ist für die Person und das eben ohne Konsumkredit, ohne Ratenkauf. Und Da haben wir gesehen, da gibt's einerseits einen Need, da gibt es noch nicht die richtigen Produkte. Wir beide sind nicht aus dem Finanzbereich gekommen. Das heißt, haben das noch relativ naiv einfach von einer Kundenperspektive durchdenken können und haben dann in einem zweiten Schritt dann geschaut, okay, und wo müssen wir jetzt dann Abstriche machen, damit das auch in diese ganze Regulatorik und so weiter reinpasst. Haben zu dieser Zeit dann natürlich auch mit Bekannten im Bankenbereich gesprochen, die uns alle abgeraten haben, in dem Bereich irgendwas zu machen, weil das so hochreguliert ist, dass sie gesagt haben, da werden wir niemals ein Produkt rausbringen können. Und zum Glück haben wir nicht genau gewusst, was da auf uns zukommt, sonst hätten wir es wahrscheinlich gar nicht gemacht. Aber wir haben dann einfach gestartet und haben dann Schritt für Schritt so die Probleme gelöst, die auf uns zugekommen sind. Und am Ende war ein Produkt dann fertig, das wir dann launchen haben können. Das war zwar nicht so, wie wir es uns ursprünglich vorgestellt haben, weil gewisse Dinge darf man nicht machen oder kann man nicht machen. Und man sagt ja dann auch immer irgendwie launch fast, oder? Also sagen dieser ganze MVP-Gedanke. Und ich weiß das heute noch, wie wir unseren Launch x-mal verschoben haben, weil es sich einfach nicht richtig angefühlt hat, das Produkt jetzt schon zu lancieren, weil es einfach für uns noch nicht fertig war. Und wir haben dann doch gelauncht und ich weiß noch, das war kein gutes Gefühl. Also, weil als Gründer hast du halt schon das Produkt vor Augen, das, wie es sein sollte, irgendwann in der Zukunft. Nur dieses Produkt wird es wahrscheinlich nie geben. Zweitens würde das viel zu lang dauern, das zu entwickeln. Und wir haben das gelauncht und ich habe im Freundes- und Verwandtenkreis habe ich kaum jemanden davon erzählt, weil ich gar nicht wollte, dass sie sich das schon runterladen und dann zu mir kommen und sagen, ja, aber sie würden sich das und das und das noch wünschen. Das heißt, wir haben das wirklich relativ anonym mit komplett neuen Usern gelauncht, die uns gar nicht kennen, was aber dann am Ende auch ein Vorteil war, weil man dort viel ehrlicheres Feedback natürlich auch kriegt, als wenn man das jetzt Freunden oder Bekannten oder Verwandten zeigt.
Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, worum ist es genau gegangen? Wie war es ein bisschen der Weg von eurem Startup?
Ja, also die Grundidee hinter Monkey war, Menschen dabei zu unterstützen, auf konkrete Dinge hinzusparen. Das kann der Notgroschen sein. Sehr häufig waren es aber auch wirklich Konsumausgaben wie der Urlaub, das Smartphone, das Fahrrad. Der Urlaub ist ja häufig so die größte Konsumausgabe einer Familie im Jahr. War für viele immer ein sehr, sehr großes Ding. Kann ich mir den Urlaub leisten oder nicht? Und Monkey hat es einfach einfacher gemacht. Man hat diese Ziele in der App angelegt, hat dann ein schönes Foto reintun können. Monkey hat dann diese Ziele runtergebrochen in Wochenziele oder Monatsziele und hat dir geholfen, über Nudges, über verschiedene Mechanismen, Schritt für Schritt Geld für diese Ziele zu sparen, oder? Das war so die Grundidee. Und parallel dazu hat es dann unseren Future Boost gegeben. Das heißt, wenn man auf einen Urlaub gespart hat, hat man den beim Partner dann von uns buchen können und hat den dann günstiger bekommen. Das heißt, der User hat was davon gehabt, indem er sein Ziel erreicht hat und unsere Partner haben was davon bekommen, weil die haben Sichtbarkeit bekommen bei Menschen, die jetzt gerade auf das sparen, das sie anbieten. Das war so das System dahinter. Wir haben 2018 angefangen, an der Idee von Monkey zu arbeiten. Haben dann so die erste große Hürde war, eine Bank zu finden, mit der wir das Ganze machen können. Weil wir sind da in einem Finanzbereich, das heißt, es fließt da Geld. Man muss Sparanlagen von Usern irgendwo sicher verwahren. Da brauchst du eine Bankenlizenz, das heißt, wir haben den Partner gebraucht. Und das war zu einer Phase, wo Nullzinsphase, das heißt, wir waren bei vielen Banken, die zu uns gesagt haben, das Letzte, was sie brauchen, sind Spareinlagen. Da müssen sie sogar Strafe zahlen. Ihnen sind User, die oder Menschen, die Kredite abschließen, viel lieber als Menschen, die Geld einlegen, oder? Das war sozusagen sogar ein Pain für die. Haben da einige Monate damit verbracht, wirklich den richtigen Partner zu finden. Und haben dann einen Partner schlussendlich gefunden, mit dem wir dann das Produkt lancieren haben können. Und ja, wie gesagt, wir haben dann so diese erste Version lanciert. Hat sich nicht sehr gut angefühlt, weil die App einfach für uns noch nicht fertig war. Aber trotzdem war es extrem wichtig, dass wir da draußen waren, um zu sehen, auf was wird gespart, was wird verwendet, was wird nicht verwendet. Dann ist relativ schnell Corona gekommen, was uns dann sogar einen Boost gegeben hat, weil dann Leute halt angefangen haben, wirklich sehr viel auf Thermomixe und E-Bikes und Gartenpools und den Urlaub für die Zeit nach Corona zu sparen. War interessant, irgendwie so ein bisschen die Trends auch zu sehen, wann, wo, in welcher Lockdown-Phase mehr und weniger gespart worden ist. Und ja, haben dann am Ende sind wir 350.000 Mal heruntergeladen worden in Deutschland und Österreich. Haben also über 100.000 User gehabt. Ich glaube, die Summe der Sparziele war dann knapp unter 300 Millionen Euro. Das heißt, das ist das, was wir sozusagen unterstützt haben an Sparziele, die bespart worden sind. Haben über 600 Partner gehabt, von Booking bis zu regionalen Anbietern, die E-Bikes verkaufen. Also sehr große bis kleinere. Und waren aber als Startup, also das ist, sagen wir, waren in einem Geschäftsmodell, wo man pro User nur sehr wenig Geld verdient. Was bedeutet, das Modell war von Anfang an davon abhängig, sehr, sehr viele User zu haben. Das heißt, da sprechen wir dann eher von Millionen aufwärts, wo es dann interessant wird, weil das System so komplex war, dass du hast Entwickler gebraucht, du hast Customer Service gebraucht, das heißt, du hast ein gewisses Fixkostensystem gehabt, das du einfach gebraucht hast, damit das Ganze überhaupt machen, betreiben kannst. Und wenn man dann nur wenig pro User verdient, braucht man eben dementsprechend viele User, was nichts, ich sage, das ist ein ganz normales Ding in der Startup-Welt, was aber bedeutet, man kann sich das gut ausrechnen, wie viel kostet ein User, wie viel verdient man am User, wie viel Kapital man dann braucht, bis das ganze Ding profitabel sein kann, oder? Und das haben wir schon so gewusst. Das muss man dann sagen in mehrere Runden runterbrechen und wir haben dann eben ja 4 Kapitalrunden haben wir geschafft und wären dann wirklich in so eine Growth-Runde gekommen, wo wir gesagt haben, also jetzt wissen wir, was verdienen wir an Kunden, was kostet uns ein Kunde und jetzt kommt dieses Wachstumskapital rein, um dann wirklich so zu skalieren, dass man in Richtung Profitabilität wandern kann. Leider war das dann gleichzeitig die Phase, wo einerseits B2C-Fintech, also Konsumentenlösungen im Finanzbereich, so am Ende des Investmentzykluses angekommen sind. Das heißt, Investoren haben die Jahre davor in Startups investiert, in der Hoffnung, dass es dort Exits und IPOs gibt, also Unternehmen an die Börse gehen. Das ist leider sehr, sehr wenig passiert, weil einfach auch das Marktumfeld das sehr wenig unterstützt hat, dass es irgendwie Börsengänge gibt und so weiter. Und was macht Kapital dann? Das wandert einfach in das nächste Themengebiet rein, wo es sich eventuell besser verzinst. Das heißt, in dieser Phase haben dann nur noch die ganz, ganz großen Unternehmen Runden bekommen, oder? Da ist es dann um 500 Millionen plus minus gegangen, oder? Also die waren schon zu groß, also too big to fail. Die haben Kapital bekommen, die aber so mittendrin stecken, die haben einfach nichts mehr bekommen. Und da sind wir eben genau reingefallen, oder? Und B2C ist ja dann auch noch etwas, was viele Investoren sehr, sehr abschreckt, weil man weiß, Kundenakquise im B2C-Bereich ist einfach sehr, sehr teuer. Man kommt ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr drum rum, in Paid-Kanäle zu investieren, Meta, Google und so weiter. Und ein Investor weiß, jede Million, die er einen gibt, da landet mehr als die Hälfte bei Google und Meta am Ende des Tages, um dieses Kundenwachstum hinzukriegen. Und das machen eben dann viele Investoren irgendwann mal nicht mehr. Die investieren dann lieber in irgendwelche B2B-Lösungen, weil dort einfach die Mechanismen leicht andere sind. Und da sind dann einfach mehrere Dinge zusammengekommen, wo wir dann gewusst haben, okay, wir müssen jetzt entweder einen Pivot machen, das heißt wirklich mehr Richtung B2B gehen. Das hätten wir sogar versucht, haben aber gewusst, da brauchen wir noch 6 bis 9 Monate, um diesen Pivot hinzukriegen. Und da war eben dann genau in dieser Phase, wo wir haben ein bestehendes B2C-Modell gehabt, mit dem wir Investoren reingeholt haben, die gesagt haben, wir müssen das jetzt groß machen. Gleichzeitig haben wir gesehen, wir brauchen dort noch einiges Kapital, das wir aber wahrscheinlich nicht bekommen werden. Wollten einen Pivot machen, wo die bestehenden Investoren nicht sehr zufrieden waren, aber neue Investoren gesagt haben, wir müssen zuerst mal das Produkt draußen haben, bevor wir von ihnen Geld bekommen, oder? Und das haben wir einfach dann nicht mehr hinbekommen, oder? Das eine so am Laufenden zu behalten, während wir das Neue bauen und dort eigentlich Geld rein investieren müssen. Im Nachhinein würde ich da vielleicht das eine oder andere anders machen, früher gewisse Prioritäten ändern, aber im Nachhinein ist man meistens schlauer.
Also ihr wart sehr mutig, sage ich einmal, habt da einen Quickstart hingelegt, gelauncht, du hast selber gesagt, war ein bisschen ein ungutes Gefühl, weil wahrscheinlich die Schnelligkeit so enorm war, das alles auf den Markt zu bringen. Gründen ist ja keine Kleinigkeit. Wie ist es dir dabei gegangen? Was braucht der Gründer wirklich? Oder was ist jetzt aus deiner Sicht, was wird komplett überschätzt? Welche Eigenschaft?
Also ich glaube, Durchhaltevermögen ist das eine, weil man startet ja mit dem Produkt, das zu bauen, und das ist meistens noch so die romantische, sehr schöne Phase, wenn man so unterm Radar sein Produkt bauen kann und es sprechen noch nicht die Kunden rein in das Produkt. So richtig hart wird es dann, wenn das Produkt dann wirklich mal auf den Markt kommt und man merkt, es läuft alles anders, als man es so geplant hat. Alles ist viel langsamer, es kommen viel mehr Probleme, als man so erwartet hat. Die Kunden finden einfach Wege, das Produkt zu verwenden, wie man das nie geplant hat, und dann passieren Bugs und dann hat man die Bugs gelöst und dann gibt es irgendwie eine neue iOS-Version und dann fängt man wieder von vorne an. Das heißt, man braucht sehr viel Durchhaltevermögen, gepaart dann einfach auch mit viel Passion für das, was man macht, oder? Also ich glaube, man muss schon so ein bisschen naiv sein und mal Probleme ausblenden können, weil man sich sonst einfach verzettelt, wenn man das Ganze rein von einer Problemperspektive angeht und was man jetzt so alles lösen muss, sondern wir haben das halt wirklich gemacht, aber teilweise auch, weil wir die Probleme gar nicht gewusst haben, die auf uns zukommen. Es ist gekommen und wir haben es gelöst, und dann ist das nächste Problem gekommen und wir haben es gelöst, und so ist es halt Schritt für Schritt gegangen.
Von außen gesehen wirkt ja die Startup-Welt immer sehr glamourös. Du hast Finanzierungsrunden, Pitches, Wachstum, du hast vielleicht Investoren, fliegst dahin, siehst auf LinkedIn Fotos, wie du überall bist. Aber die Realität dahinter, die schaut ja meistens ganz anders aus. Ihr musstet mit Monkey Insolvenz anmelden. Wie ist es dir damals gegangen? Was war das für ein Gefühl, wie du gemerkt hast, bah, es geht nicht mehr?
Ja, das ist schon sehr, sehr schwer, weil es ist ja so sein Baby, wo man sehr viel Zeit, Energie und Geld investiert hat in dem Glauben und mit der Vision, dass das irgendwann mal groß werden kann, selbstständig stehen kann, dass man davon leben kann, eventuell ja wirklich auch sagen, für sich was schafft, das auch Generationen hinter sich dann noch irgendwie steht. Und ich sage, da gibt es ja so zwei Prozesse, die ablaufen, oder? Das eine ist so der finanzielle Prozess, wo man merkt, das Geld wird weniger und es wird immer schwieriger, neues Kapital reinzubringen. Und dann gibt es ja so eine Todesspirale, oder? Ich sage, das Geld wird weniger, man fängt dann an, in wichtige Dinge vielleicht Geld auch abzuziehen, um den Runway zu erhöhen. Dadurch verliert man Momentum. Durch das verlorene Momentum wird es noch schwieriger, neues Kapital zu bekommen. Das heißt, es ist dann so eine Abwärtsspirale. Und man versucht dann nur noch sozusagen dieses Ende rauszuzögern in der Hoffnung, dass doch noch das ein oder andere zusammenführt, wo man ja sagen muss, passiert ja auch immer wieder, oder? Also es gibt viele Beispiele von Startups, die eine Woche vor der Insolvenzanmeldung waren und dann hat man mit der einen Person gesprochen, die auf einmal dann doch noch Kapital reingebracht hat und auf einmal hat sich was bewegt. Das heißt, man macht es ja auch gut, aus gutem Grund. Und dann kommt dieser psychologische Prozess, der ist mehr so ein Punkt ist, wo man sagt, man gibt alles bis zu einem gewissen Punkt, wo man auf einmal selber den Glauben daran verliert. Und dann ist es ganz schwer, wieder zurückzukommen, oder? Das heißt, das Finanzielle ist so ein langsames Sterben, das Psychologische ist aber eher etwas, was auf einmal ganz schnell geht. Das heißt, man glaubt und kämpft und redet sich alles irgendwie doch noch sehr positiv und sagt, okay, es könnte und da habe ich noch 3 Leads offen und eventuell passiert das noch. Und dann auf einmal kommt dieser Punkt, wo man aber sagt, jetzt kann es einfach nicht mehr funktionieren. Und dann ist es oft, ich habe das schon mal verglichen, wie mit einer Kündigung, wenn man im Unternehmen kündigt und dann doch noch jemand versucht, einen zurückzuholen, vielleicht sogar mit mehr Geld. Aber es geht eigentlich nicht mehr, weil man psychologisch irgendwie schon sagen, die Brücken hinter sich abgerissen hat. Und das ist natürlich ein sehr schwerer Punkt, weil man weiß, wenn man jetzt Insolvenz anmeldet, vor allem auch bei einem Konsumentenprodukt, wo man weiß, ab dem Zeitpunkt werden Leute vom Produkt abziehen, da gibt es dann keinen Weg zurück. Oder? Das heißt, man überlegt sich das natürlich 100-mal. Und wenn man es aber sagt, die Entscheidung getroffen hat, dann ist da schon sehr, sehr viel im Kopf passiert. Oder das heißt, so die schwierige Phase war eigentlich vor der Anmeldung. Nach der Anmeldung ist man dann auf einmal in so einem Prozess, wo es darum geht, einfach die Dinge so richtig wie möglich zu machen, um nicht dann dort vielleicht sogar noch Probleme zu bekommen, weil das Insolvenzrecht ja auch etwas ist, wo man als Gründer schon noch Probleme bekommen kann, wenn man nicht alles richtig macht. Und das ist natürlich auch, wenn man jetzt Familie hat, etwas, wo man nicht nach der Insolvenz des Unternehmens dann vielleicht auch noch Privatinsolvenz anmelden möchte oder muss, nur weil man irgendwas falsch gemacht hat, oder? Und es redet ja niemand darüber, was jetzt genau passieren muss im Falle einer drohenden Insolvenz oder im Fall der Insolvenz. Welche Rechnungen darf man noch zahlen, welche muss man noch zahlen, welche darf man nicht mehr zahlen? Das lernt man halt dann in diesem Prozess und ist schwierig, dort jemanden zu finden, mit dem man auch reden kann, weil man ja teilweise gar nicht weiß, wem ist das schon mal passiert, weil das ja tendenziell eher sozusagen totgeschwiegen wird.
Scheitern ist ein Thema bei uns, über das redet kein Unternehmer, keine Unternehmerin gerne. Aber um noch einmal kurz zurückzukommen, du hast gesagt, da gibt es diesen einen Punkt und da weißt du, das geht nicht mehr. Wie war dieser Punkt für dich? Wo war der, wo du gesagt hast, wir müssen aufgeben, es geht nicht mehr?
Ich meine, es ist ja so, oder zumindest war es bei mir so, da ist ja schon wochenlang davor, ist es mir so gegangen, dass ich wie ein Uhrenwerk jeden Tag um 3.30 Uhr in der Früh automatisch aufgewacht bin und der Kopf Liquiditätsplanung gemacht hat. Das heißt, ich habe ziemlich genau sagen können, wie viel Geld haben wir noch am Konto, welche Rechnungen kommen jetzt noch auf uns zu, und man hat angefangen zu rechnen. Bin ich jetzt schon in der Insolvenzverschleppung oder noch nicht? Und wo kommt jetzt noch Geld rein, dass wir eventuell noch mal einen Monat verlängern können? Das heißt, es ist ein unglaublich ermüdender Prozess, wo man schon so an die letzten Reserven noch mal geht. Weil es ist ja die Startup-Welt oder so ein Startup zu führen, auch wenn es gut läuft, sehr, sehr anstrengend schon. Und wenn es dann schlecht läuft, kommt so einfach so psychologische Faktoren noch mal dazu, wo einfach diese Erfolgserlebnisse dann einfach auch fehlen, die wichtig sind, um dann doch nochmal weiterzumachen. Wo der Punkt dann genau da war, das war einfach da, wo wir gewusst haben, wir sind jetzt nicht mehr in der Lage, wenn wir 2 Monate weitermachen, irgendwie Sozialversicherung, Finanzamt und so weiter zu zahlen. Und da weiß man dann, mit denen legt man sich nicht an, weil wenn man dort nicht mehr zahlen kann, dann melden die Insolvenz für einen an. Und dann kommt man tendenziell schneller in Probleme und haben dann auch mit unseren Shareholdern nochmal gesprochen. Da hat es natürlich mehrere Krisenmeetings gegeben, wo es dann darum gegangen ist, ja, wir hätten noch das ein oder andere Kapital bekommen, aber wir haben gewusst, die Höhe des Kapitals, das wir noch bekommen hätten, das hätte halt einfach das Leiden nochmal um einen Monat rausgezögert oder 2. Aber wir haben gewusst, in diesen 2 Monaten sind wir nicht in der Lage, an den grundlegenden Problemen, warum man das Kapital nicht mehr bekommen hat, irgendwas zu verändern, oder? Und da hat es dann auch Meinungsverschiedenheiten gegeben zwischen uns und unseren Shareholdern, weil für einen Investor natürlich, die sind teilweise bereit, dann nochmal ein bisschen Geld reinzugeben, einfach um die Wahrscheinlichkeit doch nochmal zu erhöhen, dass es positiv läuft, weil wenn sie es nicht machen, dann können sie das Unternehmen natürlich sofort abschreiben. Wenn sie einem nochmal ein bisschen Kapital geben, gibt es eventuell dann doch noch eine Chance, dass was passiert. Wir haben aber gewusst, wir haben mit sämtlichen Investoren, die nur irgendwie in Frage kommen, gesprochen, die kennen uns. Und dieses Problem, dass B2C-Fintech einfach am Ende eines Investorenzykluses war, dass nur noch die ganz großen Kapital bekommen haben, das hat man einfach nicht wegreden können, oder? Und dann haben wir eben entschieden, wenn wir bis zu einem gewissen Punkt nicht so viel Kapital auftreiben können, dass wir zumindest 4 bis 5 Monate überleben können, das wir gebraucht hätten, um zumindest einen kleinen Schritt aufzuzeigen, dass wir einen Pivot hinbekommen, dann werden wir zusperren müssen. Und das ist eben so gekommen und dann haben wir ja diese harte Entscheidung getroffen.
Viele schlaflose Nächte.
Ja, schon. Also davor und danach, weil wie gesagt, so der Insolvenzprozess selber, da geht es halt dann immer darum, aufzuarbeiten, hat man zum richtigen Zeitpunkt das Ganze gemacht, oder? Und selbst wenn man selber weiß, man hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, gibt es eben Dinge, wo man vielleicht gar nicht gewusst hat, dass man auf das eine oder andere noch schauen hat müssen, oder? Also habe schon das Beispiel davor erwähnt, man darf ja dann zu einem gewissen Zeitpunkt keine Rechnungen mehr zahlen, außer den Dienstgeberbeitrag, den muss man zahlen, weil sonst macht man sich strafrechtlich sogar strafbar. Das heißt, das weiß man aber so normal nicht, oder? Und da braucht man halt dann einen Insolvenzanwalt, der dann sagt, okay, da müsst ihr ja wirklich aufpassen. Das muss man rausrechnen und dann doch noch bezahlen, weil sonst kriegt man dort wirklich Probleme. Also ja, und da, man lernt sehr viel, sage ich mal, in dieser Phase.
Was waren so die wichtigsten Erkenntnisse, die du aus dieser gesamten Erfahrung mitgenommen hast?
Der gesamten Startup-Erfahrung?
Oder? Ja, oder auch eben vom Gründen bis zum Ende sozusagen. Was waren so deine wichtigsten Erkenntnisse?
Das ist jetzt eine sehr breite Frage. Ich meine, eine Erkenntnis ist, dass das Thema Unternehmertum, auch wenn es scheitern kann, eine unglaublich coole Sache ist. Also ja, Monkey hat nicht funktioniert. Trotzdem bin ich heute so froh, dass ich das gemacht habe und weiter sozusagen unternehmerisch daher tätig bleiben werde und möchte, weil wenn man sozusagen mal Luft geschnuppert hat, selbstständig war, selber was aufgebaut hat, zumindest für mich ist es dann sehr schwierig, wieder zurück in so einen Corporate-Job zu gehen, oder? Und man sieht einfach, man braucht, und das ist eine Phase, in der ich jetzt auch bin, oder, wo man sieht, es muss nicht immer die Hightech-Idee sein, um ein Unternehmen zu bauen, sondern es können oft mal auch simplere Ideen sein, die man auch bootstrapped umsetzen kann, wo es nicht immer Investorenkapital braucht, um etwas aufzubauen, mit dem man viele Leute erreichen kann, wo man was Gutes machen kann, wo man davon leben kann, oder? Und das ist etwas, das muss man selber mal probiert haben, gemacht haben, um das zu verstehen, oder? Und deswegen bin ich total froh bei allem, was passiert ist. Und ich sage, Elon Musk hat das auch immer wieder mal gesagt, also man kann von ihm halten, was man will, aber der hat auf jeden Fall Durchhaltevermögen gezeigt. Der hat irgendwie gesagt, jedes Scheitern, jede Rakete, die explodiert ist, war halt ein Datenpunkt, den es gebraucht hat, um die erfolgreiche Rakete rauszubringen. Und so sehe ich das ähnlich, dass sind viele Dinge schiefgegangen, aber das waren irgendwie Datenpunkte, die man gebraucht hat, um zu wissen, wie man das nächste Mal jetzt anders oder besser machen sollte oder müsste, oder? Und von dem her waren das schon sehr, sehr wertvolle Learnings. Und natürlich hätte ich mir gewünscht, das Ganze wäre erfolgreich gewesen, oder? Also jetzt zu sagen, man scheitert gerne oder das ist spaßig oder ist ein Blödsinn. Also ich glaube, keiner scheitert gerne. Aber es ist Teil des Games und wenn es passiert, dann sollte man halt überlegen, was man daraus lernen kann und das nächste Mal dann eventuell diesen Fehler nicht mehr zu machen.
Einmal Gründer, immer Gründer. Man merkt, bei dir ist der Spirit nach wie vor da. Du lebst dafür, dein eigener Chef zu sein. Hm. Bei Monkey hat es nicht geklappt. Scheitern ist ein ganz schwieriges Thema bei unseren Unternehmerinnen und Unternehmern in Österreich. Was glaubst du, woher kommt es, dass wir solche Probleme haben, offen darüber zu reden, wenn es einfach einmal nicht klappen will?
Ja, ich glaube, das ist schon recht tief in unserer Kultur auch verankert, oder? Das ganze Schulsystem, also das ja sehr, sehr, sehr preußisch geprägt ist, oder? Wo es darum geht, irgendwie Dinge müssen nach einem gewissen Blueprint gemacht werden und da soll man so wenig wie möglich abweichen, oder? Ich sage, das wird ja schon einem in der Schule irgendwie mitgegeben. Und man wird in der Schule ausgebildet, irgendwie ein guter Angestellter zu sein, früher Soldat, heute Angestellter, wo es darum geht, irgendwie Befehle so brav und tüchtig wie möglich zu befolgen, oder? Da ist, glaube ich, dieser ganze amerikanische, englischsprachige Raum kulturell anders geprägt, oder? Und von dem her ist es uns oft mal lieber, kein Risiko einzugehen, um dann erst gar nicht zu scheitern, oder? Und da brauchst halt auch Leute, die scheitern und offen drüber reden, damit man sieht, okay, man kann auch danach weiterleben, oder? Und ich glaube, da gibt's, also ich habe mit einem amerikanischen Investor gesprochen, der dann zu mir gesagt hat, also er liebt es, in gescheiterte Entrepreneurs zu investieren. So nach der zweiten Insolvenz wird man erst so richtig sagen, spannend für ihn, weil man sagen, mit diesen Narben und mit diesen ganzen Learnings Dinge, also mit seinem Geld dann auch besser umgeht, oder weil man gewisse Fehler einfach dann nicht mehr macht versus einem One-Time-Entrepreneur, der das das erste Mal macht, der wird viele Fehler machen, die vielleicht einer, der schon zweimal hingefallen ist, die nicht mehr machen wird, oder? Und ich glaube, da ist im deutschsprachigen Raum das Verständnis, glaube ich, ein ganz anderes. Dort nochmal zu einem Investor hingehen, bei dem man vielleicht schon mal Geld verloren hat, ist, glaube ich, was ganz was Schwieriges.
Ja, wenn man Amerika hernimmt, dort ist ein Unternehmen an die Wand zu fahren, sozusagen, gehört eigentlich dazu. Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, glaube ich, hat in Amerika so eine Erfahrung schon gemacht. Aber es wird nicht aufgegeben. Es wird das nächste Unternehmen gegründet und vielleicht klappt es dann. Warum ist da die Mentalität so anders, dass man sagt, man ist gefallen, egal, man steht wieder auf und probiert es nochmal?
Man, da gibt es sicher mehrere Gründe. Ich glaube, ein Grund ist natürlich schon auch der, dass es gar keine Alternative gibt. Es sind diese ganzen, wie soll ich sagen, Sicherheitsnetze und so weiter, die es bei uns gibt, sind natürlich in Amerika ganz anders ausgestaltet. Und wenn man gescheitert ist, man hat dieses Unternehmen zusperren müssen, dann muss man einfach auch irgendwie wieder was machen, um zu überleben, oder? Und man hat sich ja in dieser Phase auch ein Netzwerk aufgebaut, man hat in dieser Phase mit sehr vielen smarten Leuten gesprochen, hat vielleicht die ein oder andere Idee schon immer wieder so mitbekommen auch, wo man aber gar nicht die Energie und die Zeit gehabt hat, neben seinem Unternehmen das noch zu bauen. Das heißt, man ist in so einem, sozusagen in so einem Ökosystem gewesen, wo man ständig mit neuen Ideen und Gedanken sowieso schon konfrontiert war, wo es dann einfach auch leichter ist, dann auf eine dieser Ideen dann wieder zu springen, oder? Und bei uns ist dann auch wieder kulturell, das höre ich ganz oft auch von anderen Gründern, die haben eine Idee und das Erste, was man mal macht, ist, man haltet die vor jedem geheim, weil es könnte ja von jemandem gestohlen werden, jemand könnte sich das abschauen von mir, anstatt rauszugehen, einfach mit anderen drüber zu reden, was man dort macht und eventuell dadurch auf den richtigen Investor zu stoßen, auf den richtigen Co-Founder zu stoßen oder einen Kunden zu stoßen, der das cool findet und dann sozusagen als Pilotkunde mit einem mitgeht.
Bei dir, wie du gemerkt hast, Monkey, es wird nicht gut ausgehen, sage ich jetzt einmal. Das muss ja auch persönlich ganz schwierig sein. Du musst es der Familie sagen. Die ist eh immer laufend involviert und kriegt den Prozess mit. Freunde, Bekannte fragen, hey, wie geht's? Was macht dein Startup? Wie war das für dich persönlich zu sagen? Leider, es hat nicht geklappt.
Ja, das war schon hart, auch für das eigene Ego natürlich, weil ich sage, mich hat man gekannt, dass ich, glaube ich, Tag ein, Tag aus mein Unternehmen auf meinen Shirts auch getragen habe. Bin immer mit Monkey-Shirts, Pullovern, Jacken rumgelaufen. Das heißt, man hat gewusst sozusagen, das ist der Monkey-Gründer, oder? Und auf einmal gibt es das nicht mehr, oder? Und ich kann mich noch erinnern, also meinen Verwandten und Bekannten habe ich von der Insolvenz 5 Minuten, bevor wir sie angemeldet haben, erzählt. Also da habe ich ihnen geschrieben, so, es ist vorbei, wir melden jetzt Insolvenz an. Davor habe ich nie wirklich mit ihnen drüber geredet, weil das keine Option war bis zu diesem Zeitpunkt, oder? Also ich wollte gar nicht drüber reden, weil wenn man drüber redet, dann wird es zu einer Option, dass das eintritt, oder? Und die wollte es einfach bis zu diesem Zeitpunkt nicht wahrhaben, oder? Und wir haben dann halt wirklich mehr oder weniger eine Woche vor der Anmeldung gestartet, wirklich in diese Richtung zu arbeiten, weil bis dorthin war man einfach psychologisch voll drauf, immer noch eingestellt zu sagen, es haut noch irgendwie hin, oder? Und natürlich meiner Frau, die hat den Prozess schon länger mitbekommen, natürlich. Ist immer so eine schwierige Sache gewesen, oder? Weil ich habe mit ihr schon drüber gesprochen, aber so wenig wie möglich eigentlich. Weil das für mich sehr anstrengend war, mit anderen drüber zu reden, oder mit anderen, also mit der Frau drüber zu reden und zu wissen, dann liegt sie eventuell auch am Abend neben mir und macht sich Sorgen. Da war mir eigentlich lieber, so wenig wie möglich darüber zu reden, dass nur einer sich die Sorgen macht, oder? Weil ich habe mich dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Und man hat gewusst, worauf man sich theoretisch einlässt. Sie hat sich nicht für diesen Weg entschieden, aber müsste dann doch viele Sorgen mittragen und das wollte ich irgendwie nicht machen, oder? Und das war schwierig, weil natürlich die Claudia sich sehr interessiert hat, was passiert, wollte auch deutlich mehr wissen, was passiert, und ich zu ihr aber oft gesagt habe, irgendwie, ich habe jetzt gar nicht die Energie, groß drüber zu reden, oder irgendwie, und sie soll mir halt vertrauen, und ich sage ihr, wenn wir zusperren, sage ich sie rechtzeitig so in die Richtung, oder? Und das, ob das jetzt richtig oder falsch ist, weiß ich nicht. Das war halt so mein Weg, damit umzugehen, um die Energie, die noch da war, irgendwie so einzusetzen, dass es eventuell noch irgendwie was gebracht hätte.
Ich glaube, einfach nur menschlich, oder? Um die Nächsten um sich herum auch zu schützen, ja, wie du sagst, oder? Wenn du schon schlaflose Nächte hast, dass nicht nur deine Frau auch nebenbei ist und sich unglaubliche Gedanken macht, wie es in der Zukunft weitergehen soll, oder? Genau. Weil da hängt ja ganz viel dran. Du hast Familie, Einkommen, ein Haus. Es sind ja, die Rechnungen werden ja nicht weniger.
Genau, ja. Ja, und die Tochter dann auch, die das natürlich auch mitgekriegt hat, natürlich, dass sie da angespannt war in manchen Phasen oder zu allen Tages- und Nachtzeiten, Wochenenden dann auf einmal mit Investoren Telefonate gehabt habe, und ich habe ihr das natürlich erklären versucht. Ist natürlich was extrem Abstraktes, einem 7-, 8-, 9-jährigen Kind zu erklären, wie das mit Investoren läuft und so. Aber ich versuchte das so einfach wie möglich grundsätzlich zu erklären, aber ich wollte halt auch nicht, dass die Tochter dann Angst oder Sorgen machen muss um ihren Papa oder was da passiert, oder? Und deswegen habe ich zu Hause eigentlich eher so das Minimalste erzählt, was halt sein muss. Und um das Thema nicht dann auch noch am Abend auf der Couch irgendwie wieder aufwärmen zu müssen, weil das war so, ich habe dann auch Zeiten gebraucht, wo ich mal sagen, meine Psychologie wieder sozusagen reinigen kann von dem, was passiert, damit ihr am nächsten Tag wieder die Energie habt, dort weiterzumachen.
In unserer Gesellschaft zu sagen, es hat nicht geklappt, ist schon schwierig genug, weil wir da noch nicht offen genug sind. Wo mit Monkey das Ende dann da war, hast du Rückmeldungen von außen bekommen, die dich verletzt haben, oder im Nachhinein, wo du sagst, boah, da hätte man mehr Empathie gewünscht?
Ja, schon. Ich sage, es gibt halt so bekannte Freunde, die einem auf LinkedIn und keine Ahnung wo folgen, wo man weiß, irgendwie 7 Jahre davor hat sich nie irgendjemand zu Wort gemeldet, keinen einzigen Beitrag irgendwo geliked, den man geschrieben hat oder so. Jetzt nicht zu sagen, dass das wichtig wäre, aber es ist halt oft mal ein Signal, man liest was und findet es gut oder nicht. Und auf einmal trifft man Leute und man merkt, die sind alle super informiert darüber mit Insolvenz und jeder weiß dann Gründe, warum es nicht funktionieren hat können und so weiter. Und das ist etwas, was einfach komisch ist, oder? Also sozusagen in Phasen, wo es nicht läuft, ist jeder super informiert und auf einmal redet man dort mit und in anderen Phasen nicht, oder? Also das würde man sich vielleicht andersrum ein bisschen mehr wünschen. Und es war einfach jetzt nicht, dass es verletzt hat, es war einfach irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, das zeigt so ein bisschen, wie wir einfach auch denken, oder? Und andererseits habe ich dann mit anderen Unternehmern gesprochen, bei denen ich dann selber draufgekommen bin, haben auch mal eine Insolvenz hinter sich gehabt, die auf einmal angefangen haben, ganz offen drüber zu reden, wie das bei ihnen gelaufen ist, und haben drüber gelacht und haben dann irgendwie sehr ehrlich drüber gesprochen, über diesen Prozess, oder? Und im Nachhinein muss ich dann sagen, ist es oft mal, kann man das gar nicht kritisieren, weil man einfach teilweise gar nicht verstehen kann, was da so passiert in so einem Startup, in so einem Prozess, wenn man das selber irgendwie nie durchgemacht hat, oder? Also ich sage, jetzt im Nachhinein, wo man ein bisschen Zeit gehabt hat, darüber zu reflektieren, ist für mich auch einiges klar, warum das auch so ist, wie es ist, oder? Ich sage, man kann sich da oft gar nicht reinfühlen.
Wenn man über die Fehler- und Scheiterkultur in Österreich spricht oder bei uns, was sagst du, wie könnte die aussehen? Was würdest du dir wünschen mit der Erfahrung, die du jetzt hast?
ich glaube, einerseits, dass man offen drüber reden kann, ohne dass es sich so komisch anfühlt, dass man irgendwie ein großer Verlierer ist oder so. Ich sage, wie gesagt, es gehört einfach dazu. Wenn man ein Startup gründet, dann ist es einfach Teil der Mathematik, dass mehr scheitern als erfolgreich sind. Sonst würde das ganze System so nicht funktionieren, oder? Und wenn man dort einfach mehr und offener und auch mit einem Lachen drüber reden würde, dann würde das Ganze vielleicht einfach sich weniger wie so ein Stigma da irgendwie anfühlen, oder? Ich glaube, das wäre schon irgendwie sehr, sehr viel. Ein anderes witziges Ding war auch, oder, dass auf einmal, wo wir Insolvenz angemeldet haben, war eine Stunde nach der Anmeldung sind auf einmal Pressemitteilungen rausgekommen von anderen, wo dann drüber geschrieben worden ist, dass wir Insolvenz anmelden haben müssen, von Zeitungen, die sich nie für uns interessiert haben, wo es gut gelaufen ist. Wo ich mir gedacht habe, irgendwie, das ist auch wieder so komisch irgendwie. Warum schreibt man über so ein Tiroler Startup, das Insolvenz anmeldet, aber nicht drüber über ein Tiroler Startup, das gerade den 300.000. Download gehabt hat oder so, oder? Also das war irgendwie auch eine ganz komische Situation, wo ich halt gar nicht damit gerechnet hätte, oder? Dass wir auf einmal da in sämtlichen Medien drin sind, eine Stunde nach der Anmeldung, vor allem bei Medien, die sich davor nicht interessiert haben.
Ja, wer gründet, übernimmt Verantwortung, oder? Wie siehst es du selber? Hast du mit dieser Verantwortung, war das immer leicht für dich?
Ich meine, es ist manchmal leichter, manchmal schwerer, aber man macht es ja, weil man das will, oder? Ich sage, ich habe da vorher im Corporate-Job schon Verantwortung gehabt. Das ist dort teilweise sogar schwieriger gewesen, weil man erbt ganz viel an Struktur, an Mitarbeitern, wo man gewisse Dinge machen kann, ganz viele Dinge kann man nicht machen. Im Startup ist es dann eher so, man kann mit der Verantwortung viel mehr machen, die man dort hat, oder? Weil man trifft selber die Entscheidung. Es gibt keinen, der dann irgendwie reinredet und sagt, das kann man dann nicht machen. Hab jedes Monat selber die Gehälter unserer Mitarbeiter überwiesen, wo man dann wieder überlegt, irgendwie passt das alles? Braucht man irgendwo mehr? Sind wir zu viel für das, was da passiert gerade, oder zu wenig? Also und wenn man glaubt, man kann etwas besser machen, spricht man mit seinem Co-Founder und dann setzt man es einfach um, oder? Also ich glaube, diese Verantwortung zu haben, das war schon immer etwas, was sich grundsätzlich positiv anfühlt, weil man ja viel machen kann mit dieser Verantwortung. Natürlich, wenn es dann nicht so gut geht, dann ist das etwas, was dann auch natürlich als Gewicht auf den Schultern irgendwo lastet, weil man weiß, man hat dort Mitarbeiter, die haben auch Kinder, die sind auf so ein Monatsgehalt angewiesen, das dort kommt. Wir haben aber hoffentlich auch immer relativ offen mit den Mitarbeitern drüber gesprochen, dass es jetzt gerade schwierig ist, dass wir im Fundraising sind, dass sich Dinge verzögern werden, sodass sie schon grundsätzlich wissen, was passiert. Aber ja, ich sag, ich glaube, wenn man gründen will, muss man auch so ein bisschen die Verantwortung mögen und muss halt auch mit der Konsequenz leben, wenn es dann hart geht, dass man mit der Verantwortung auch gut umgehen muss und dass es dann oftmals einfach auch schwieriger ist, dass es schon ein Rucksack ist. Aber das habe ich jetzt nie als irgendwas Belastendes grundsätzlich gefunden, oder? Und ja.
Du bleibst Unternehmer. Welche Erfahrungen hast du aus diesem ganzen Prozess mitgenommen? Was machst du jetzt vielleicht anders?
Ich meine, eine wahnsinnige Erfahrung war schon zu sehen, wie dieses ganze Startup, Investoren, Fundraising, Vehikel läuft, oder? Das ist etwas, was man sich ganz schwer vorstellen kann, wenn man das irgendwie nicht mal selber gemacht hat, oder? Ich glaube, wenn man so im Bekanntenkreis spricht und man ganz oft Diskussionen, wie man als Unternehmen überleben kann, das ja noch nicht profitabel ist, oder? Wie läuft denn das? Wo kommt denn das Geld her? Und man fängt dann an zu erklären, wie das mit den Investoren läuft und warum die investieren und was so deren Rechnung dahinter ist, ist etwas, was super interessant ist und was aber auch einem hilft, so schon einiges zu verstehen, was so generell in der Welt draußen passiert. Das mal mitgenommen zu haben, war schon sehr, sehr lehrreich. Ob man das sein Leben lang machen will, ist, glaube ich, so das andere, was man für sich entscheiden muss. Also ich habe schon gesehen, Fundraising ist nichts, was ich sehr, sehr gern gemacht habe. immer dieser Bittsteller zu sein, so viele Absagen zu bekommen, oder? Weil das gehört einfach dazu, dass man mit 50 Investoren spricht und 45 einem erzählen, dass das so nicht passieren kann. Und hoffentlich gibt es dann 5, von denen dann vielleicht einer dann so überzeugt ist, dass sie dir Geld gibt. Das ist schon ein sehr harter Prozess, wo man auch abstumpft mit der Zeit, wo man irgendwann mal Absagen einfach als weiteren Datenpunkt wieder sieht, oder? Jetzt bin ich aber froh, auch wieder in einem Unternehmen zu arbeiten, wo wir einfach aus dem Cashflow leben können, wo man weiß, das Ganze ist profitabel von Anfang an. Man kann die Rechnungen zahlen, wenn das so weiterläuft. Man kann sich ein Gehalt ausschütten. Es geht nicht darum, irgendwie diese ganzen Exit-Fantasien zu bedienen, die man ja bedienen muss, sobald man diesen Investorenweg irgendwie geht, oder? Das heißt, bin froh, dass ich das eine Mal gelernt habe, müsste jetzt nicht sofort wieder in ein Startup reingehen, wo ich wieder derjenige sein muss, der so im Fundraising die treibende Kraft sein müsste, oder? Weil das einfach sau anstrengend ist und ich sagen muss, jetzt brauche ich mal ein bisschen Pause davon. Von dem her bin ich froh, jetzt das Ganze bootstrapped angehen zu können. Auch das ganze Thema, wie man Marketing, Customer Acquisition angeht, da macht man so viel falsch am Anfang, oder? Also man baut irgendwie das Unternehmen, das Produkt, glaubt dann, man lanciert und das Schwierige ist passiert, das Produkt zu bauen und dann merkt man eigentlich, das Schwierige kommt erst. Vertrieb und Marketing ist einfach so, so schwierig geworden heute, weil man so in einem massiven Wettbewerb ist um Aufmerksamkeit. Und viele Gründer glauben aber immer noch, das Produkt zu bauen ist sozusagen, damit ist es dann erledigt, oder? Aber auch da, das kann man, glaube ich, 100-mal jemandem sagen. Das muss man einfach selber mal durchgemacht haben, um zu sehen, was es heute braucht, um 1.000, 10.000, 100.000 Kunden auf sein Produkt aufmerksam zu machen. Und dass das nicht einfach heißt, ja, jetzt machen wir das Produkt fertig, dann machen wir Social Media und dann geht das Ganze viral automatisch. Was viele so in ihren Businessplänen irgendwie drinnen haben, oder? Wenn man da so sieht, was die Go-to-Market ist, dann heißt es halt, wir machen dann einen Social-Media-Kanal und wir schalten Ads auf Meta und Google. Und wenn man dann so ein bisschen drüber redet und denen so ein bisschen zeigt, wie das wirklich funktioniert, dann merkt man sehr schnell, dass da ganz viel an Illusionen dann auf einmal verschwunden ist hinter diesem Unternehmen. Und ich glaube, das muss man einfach mal durchgemacht haben, ja.
Du hast wieder gegründet. Wie ist es dir gegangen, nochmal zu starten?
Da muss ich dazu sagen, ich habe gar nicht gegründet, sondern ich bin eigentlich eingestiegen in einem Unternehmen, das schon gegründet worden ist. Und da muss ich sagen, das, was da passiert ist, hat es mir deutlich einfacher gemacht, mit diesem ganzen Prozess auch umzugehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also vielleicht zum Hintergrund, meine Frau hat gegründet. Die ist das ganz anders angegangen als ich. Die hat neben ihrem Job gegründet, hat angefangen, einen Social-Media-Kanal zu bauen. Das heißt, bei ihr hat es sozusagen die Community gegeben, bevor es überhaupt das Produkt gegeben hat. Von dem her hat sie intuitiv sehr vieles meiner Meinung nach sehr richtig gemacht auch. Sie hat eine Online-Plattform gebaut für das Thema natürliche Verjüngungsmethoden, also Face-Yoga, Gua Sha und so weiter. Und hat dann irgendwann einmal gemerkt, jetzt kann sie von dem leben und hat dann entschieden, ihren Job zu kündigen und sich voll auf Bare Skin zu konzentrieren. Ist gewachsen. Und in dieser Phase, wo es dann mit Monkey schwierig geworden ist, ist sie auf einmal so groß gewesen, dass sie gesagt hat, sie schafft es jetzt allein auch gar nicht mehr. Sie muss jetzt wirklich Mitarbeiter einstellen, neben den Freelancern, mit denen sie gearbeitet hat. Und wir haben dort dann in dieser Phase natürlich sehr viel gesprochen, wie es bei mir so läuft, wie es bei ihr so läuft und haben dann auch drüber gesprochen, dass wenn Monkey zu Ende ist, ob das interessant sein könnte, dass wir Bare Skin gemeinsam machen. Und haben dann, also ich habe lange überlegt, sie hat lange überlegt, ist natürlich auch ein gewisses Risiko, wenn man mit seinem Partner, seiner Frau oder seinem Mann ein Unternehmen gemeinsam auf einmal leitet, vor allem jetzt auch in meiner Situation irgendwo dazu zu kommen, das ja nicht ich aufgebaut habe, zu wissen auch, dass ich in meiner Art deutlich dominanter bin als auch sie, oder? Und ich immer wieder so die Bedenken gehabt habe, wenn ich jetzt da mit reinkomme, kann das so funktionieren, dass sozusagen, dass ich nicht mit meiner Dominanz irgendwie ihr das Gefühl gebe, oder das ist jetzt auf einmal mein Ding und nicht mehr ihr Ding, oder? Ich weiß nicht, ob ich das richtig rüberbringe, oder? Aber ich habe einfach automatisch als Mann Stimme, wenn ich von was überzeugt bin, dann rede ich lauter, dann gestikuliere ich mehr. Da tickt sie ganz anders. Und haben uns natürlich viele Gedanken drüber gemacht und ich habe dann angefangen, so 2-3 Monate einfach bei ihr schon mal mitzuarbeiten, bei ihr gewisse Dinge zu machen, die sie weniger gern macht, die sie vielleicht weniger gut macht, vieles so im digitalen Marketing-Umfeld, Prozesse aufsetzen, Plattformen zu wechseln, und haben dann gesehen, dass das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Sie hat ihre Stärke im kreativen Bereich, wenn es darum geht, Content zu produzieren, mit dem Kunden umzugehen. Ich bin jetzt mehr der analytischere Mensch im Hintergrund, der Dinge aufsetzt, schaut, dass das Ganze dann automatisiert läuft. Das sind so Dinge, die sie weniger gern macht. Und haben dann gesehen, dass das eigentlich in dieser Kombination super gut funktioniert. Haben natürlich auch einige Diskussionen gehabt, wo wir sehr konträre Meinungen haben, was gut ist. Das habe ich dann auch erst lernen müssen. Wo muss ich mich dann einfach ganz, ganz, ganz bewusst zurücknehmen, dann auch wieder, damit ich nicht mit meiner Meinung irgendwie ihr die Sache irgendwie aus der Hand reiße. Und ich glaube, das ist so ein konstanter Prozess, weil natürlich tut man sich sehr hart, oder wenn man von etwas überzeugt ist, das ist vielleicht richtig, und man hat dort schon so eine gewisse Dominanz im Auftreten, dass man sich dort zurücknimmt, gelingt manchmal mehr, manchmal weniger. Aber wir haben irgendwie gesehen, dass das in Summe super gut funktioniert. Und die Claudia hat dann entschieden, lass uns eine GmbH gründen, wir teilen uns das auf. Sie macht alles, was mit Kunden-Content zu tun hat, und ich mehr oder weniger so die Operations daneben, und meine Aufgabe sehe ganz stark, ihr alles fernzuhalten, was eben nicht mit Kunden und Content und dem Produkt als solches zu tun hat. Und muss sagen, das ist jetzt, da ist mit Monkey ist eine Tür zugegangen und eine andere Tür aufgegangen, die ich nie geplant habe und die sich aber heute irgendwie sehr, sehr gut anfühlt. Also hab's davor schon mal gesagt, dass ich heute viel, wie soll ich sagen, positiveren Stress habe, als ich es noch vor einem Jahr oder 2 Jahren gehabt habe, wo es halt immer darum gegangen ist, der Getriebene zu sein, Wachstum von einem Fundraising ins nächste. Und jetzt kann ich mich ganz stark aufs Produkt, auf die Kunden fokussieren und mit der Claudia gemeinsam das, was sie mit Bearskin aufgebaut hat, gemeinsam größer zu machen.
Schön. Also so hat es eigentlich noch ein gutes Ende genommen. Wie du sagst, eine Tür geht zu, die andere hat sich unerhofft aufgemacht.
Ja, absolut. Und wie gesagt, jetzt im Nachhinein betrachtet, für heute ein deutlich besseres und gesünderes Leben, finanziell, physisch, mental, als das davor war, oder? Und muss aber sagen, hätte ich vor 12 Monaten nie geplant gehabt. Also wäre keine Option gewesen. Da war es irgendwie, man ist bei Monkey, man geht da durch diese harte Phase, man schaut, dass man alles macht, damit das Ganze positiv gehen kann. Und wie gesagt, eine Tür ist zugegangen und eine sehr, sehr schöne, gute Tür ist aufgegangen.
Was würdest du jungen Gründerinnen und Gründern raten, die Angst vom Scheitern haben?
Gar nicht so viel über das Scheitern nachzudenken. Ich sage, das kommt ja von selber. Also ich glaube, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich sage, wenn man etwas gründet, dann muss man einmal grundsätzlich, glaube ich, sich in ein Mental Mind bringen, wo man sagt, das Ganze wird erfolgreich. Oder ich glaube, man muss schon irgendwie so mit einer gewissen Grundglauben reingehen, weil sonst wird es irgendwie sehr, sehr schwierig. Oder wenn man von Anfang an irgendwie zweifelt an dem, was man macht, dann könnte es sehr schwierig sein, wenn so das erste Mal Gegenwind kommt und man gibt dann vielleicht viel zu schnell auf. Von dem her glaube ich, man soll sich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so sehr mit dem Scheitern auseinandersetzen. Das kommt im schlimmsten Fall vom selber, und dann hat man dann noch Zeit und Energie, oder muss man die Energie aufbringen, dann sich zu überlegen, okay, und was, wie komme ich da jetzt raus? Schaffe ich jetzt sozusagen das Ganze nochmal irgendwie rumzubiegen? Oder muss ich halt einfach sagen, stopp, was habe ich jetzt gelernt, und sich dann aufs Nächste konzentrieren. Ja. Und ich glaube auch gar nicht so viel Gedanken machen, was könnten andere denken von mir, weil am Ende, die machen sich ihre Gedanken, egal ob man erfolgreich ist oder nicht. Das ist ja in Österreich auch wieder so, oder? Wenn man irgendwie ein erfolgreiches Unternehmer ist, dann ist einem alles neidig, auch die, keine Ahnung, 20 Stunden, die man am Tag arbeitet und die Wochenenden, die man arbeitet. Und wenn man nicht erfolgreich ist, dann ist es ja auch nicht richtig, oder? Also von dem her, glaube ich, einfach gar nicht so viel Gedanken machen, was andere denken könnten.
Einfach drauf los.
Ja.
Just do it.
Ja.
Martin, vielen Dank für deine Offenheit. Ich glaube, gerade solche Gespräche braucht es viel mehr. Ehrliche Einblicke in das Unternehmertum, die zeigen, dass Erfolg und Rückschläge oft zwei Seiten derselben Medaille sind. Danke, dass du bei Just Wirtschaft heute zu Gast warst. Unser nächster Gast ist Veronika Kerle-Heidt. Wir reden darüber, was es heißt, als Frau ein Familienunternehmen in dritter Generation zu übernehmen und wie sie es schafft, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist bei Just Wirtschaft, dem Podcast der jungen Wirtschaft Tirol.